Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein Problem hier. Ich bin weiß und unser Thema in diesem Podcast ist Rassismus. Alles, was ich dazu sage, ist aus einer privilegierten Position heraus, nämlich der des weißen Mannes. Das wollte ich nur mal vorausschicken, weil genau das ist eines der großen Probleme, die ja Rassismus zugrunde liegt. Die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland weiß einfach zu wenig über die Probleme, die zum Beispiel Schwarze hier und anderswo jeden Tag haben. Nicht nur in den Wochen nach einem Mord wie dem jüngst an George Floyd in den USA, sondern immer schon. Was also ist zu tun? Wir können vor allem dazulernen und das machen wir in diesem Ab 21 Podcast. Wir sprechen mit der Politikerin Aminata Touré aus Schleswig-Holstein über die Wege, wie die Politik etwas gegen Rassismus machen kann. Wir sprechen mit Jasmina Kuhnke über die Rolle von Social Media Trends und mit Joshua Kwesi Akins über den Rassismus der deutschen Bevölkerungsstatistik. Los geht's aber mit dem Schauspieler Tyrone Ricketts, der den Rassismus in Film und Fernsehen seit Jahren kennt und bekämpft, unter anderem mit seiner eigenen Produktionsfirma. Hi Tyrone.
Ich grüße dich.
Wir wollen erstmal, bevor wir auf Film und Fernsehen gucken, mal auf die aktuelle Lage gucken. Du warst am Wochenende auch bei einer Demo in Berlin vor der US-Botschaft anlässlich der Ermordung von George Floyd in den USA. Wie siehst du das aktuell? Wie geht's dir damit?
Das ist eine gute Frage. Im Moment sind viele Menschen aus der schwarzen Community sind einfach in so einen Aktionsmodus verfallen. Also wir haben das Gefühl, wir können einfach nicht weiter zugucken. Wir müssen das Momentum nutzen, auch um unsere Wut und unsere Trauer und alles, was da hochkommt, eben auch rauszulassen. Darum ist es bei vielen und auch bei mir gerade so eine Stimmung von, man ist zwar erschöpft von dem, was alles passiert, aber man hat trotzdem diesen Willen und diese Energie, tatsächlich auch jetzt was zu verändern. Und es fühlt sich gerade so an, als ob man tatsächlich gerade im Moment was verändern könnte.
Ist ja nicht der erste Vorfall dieser Art. Warum ist das jetzt aber so? Warum hast du jetzt das Gefühl, du hast dieses oder ihr habt dieses Momentum da?
Ich glaube, im Moment ist eine interessante Kombination von einfach verschiedenen Dingen, die abgehen auf der Welt. Insgesamt ist der Leidensdruck sowieso schon die letzten 5, 10 Jahre größer, weil wir merken, die Welt wird immer kleiner und wir sind doch irgendwie alle miteinander vernetzt. Das merkt man dann natürlich nochmal umso stärker bei so einer Geschichte wie Corona, wo plötzlich die ganze Welt so gleichgestellt wird. Plötzlich muss jeder zu Hause bleiben und ich glaube, da hat man auch ein bisschen mehr Zeit, sich Gedanken zu machen und Dinge zu reflektieren. Und wenn dann auf so eine Situation heraus so eine ganz offensichtliche Ungerechtigkeit, so ein ganz offensichtliches Verbrechen vor den Augen aller passiert und auch noch so ein schlechter Mensch und Brandstifter wie Donald Trump auch noch der Präsident von diesem Land ist, dann glaube ich, kommen einfach viele Dinge zusammen, die sich dann in eben das entladen, was wir jetzt gesehen haben in Amerika, aber eben das schwappt auch hier rüber nach Deutschland und in die ganze Welt.
Du sagst jetzt schwappt rüber, meinst du nicht, dass es sozusagen die Grundproblematik hier auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, noch länger vielleicht sogar auch da ist?
Die Grundproblematik ist auf der ganzen Welt und die ist schon da, seit Europa ausgezogen ist, um sich die Welt untertan zu machen. Da hat die Grundproblematik begonnen, dass weiße Menschen die Welt mit zweierlei Augen sehen, nämlich aus ihrer Perspektive und sich selbst da als Subjekt betrachten und die Zivilisation und alle anderen nicht weißen Menschen eben als Objekt sehen oder als die Natur oder das Wilde, das zivilisiert werden muss und dem die Kultur gebracht werden muss. Und aus dieser Urerzählung heraus, ne, die ja losgegangen ist zur Zeiten von Sklavenhandel und dann später fortgeführt wurde, während die Kolonien gegründet wurden und dann im Dritten Reich übernommen wurden, diese Erzählung, die haben wir ja nach wie vor immer noch. Wir schauen ja auf Menschen mit zweierlei Maß. Wenn im Mittelmeer schwarze Menschen ertrinken, dann ist das höchstens schade. Aber wenn vor Norwegen eine europäische Fähre kentert, fliegen Tag und Nacht Hubschrauber, um die Menschen zu retten. Also dieses Bild ist einfach seit Hunderten von Jahren da. Und wir sind aber jetzt an einem Punkt gekommen, wo die Welt so klein geworden ist und wo durch Digitalisierung, durch Streaming, durch Social Media einfach auch Stimmlose eine Stimme bekommen und plötzlich kann diese Erzählung, diese Sichtweise nicht mehr aufrechterhalten werden, weil man merkt, warte mal, da stimmt was nicht.
Mhm. Dann lass uns noch ein bisschen mehr reinzoomen, weil du schon gesagt hast, die Welt ist klein geworden und das Stichwort Streaming ist gefallen. Du bist Schauspieler. Wie hast du oder wie erlebst du Rassismus in der Filmbranche?
Was ich merke, was so ein roter Faden ist, der sich durchzieht, und da kann ich auch für alle meine Kollegen mit Migrationsgeschichte sprechen, ist, dass man immer im Außen verortet wird. Also klar ist mal die eine Rolle besser und die andere Rolle ist mal schlechter und die eine Rolle ist mal ein bisschen mehrschichtiger und die andere ist klischeehafter. Das ist von Rolle zu Rolle verschieden. Was immer gleich ist, wir werden zu 80-90% immer außerhalb der deutschen Gesellschaft verortet. Also entweder bin ich der Amerikaner oder der Geflohene oder der Engländer, und wenn ich der Hoteldirektor bin, dann aber auf Mauritius. Oder wenn man tatsächlich Teil der Gesellschaft ist, dann ist es problematisiert. Also dann ist man der Stein des Anstoßes oder man wird dann oder positiv in so einer Form von Positivrassismus auf den Sockel gehoben, aber man ist nie Teil des Ganzen. Und wichtig ist ja, dass Diversität auch zur Normalität wird, dass man einfach sehen kann, okay, auch ein Mensch, der eine dunklere Hautfarbe hat, kann trotzdem auch ein ganz normaler Deutscher sein. Das ist, glaube ich, wichtig.
Also ich überspitze mal, du möchtest, dass du und andere schwarze SchauspielerInnen den Reihenhausbesitzer genauso spielen wie den, ich weiß es nicht, irgendwelche Rollen, wo es eben überhaupt keine Frage ist, ob in Mitte der Gesellschaft oder nicht.
Genau. Also ich spiele auch gerne mal einen Drogendealer, verstehe mich nicht falsch, aber das muss sich halt die Waage halten, weil wenn insgesamt die Botschaft, die durch Fernsehsender und Filme gesendet werden, immer wieder die gleiche ist, also nicht weiße Menschen sind Verbrecher oder gehören nicht hierher, dann entsteht eben auch in der Bevölkerung dieses Ungleichgewicht und man verortet dann, wenn man so einen Menschen tatsächlich sieht, den halt eben auch nicht als Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Das ist ein großes Problem. Nur jetzt Reihenhausbesitzer zu spielen, wäre wahrscheinlich auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Oh, ja. Man möchte ja auch ein bisschen Drama haben da drin, aber die Waage ist, das muss halt ausgewogen sein, das muss halt stimmen.
Oh, aus eigenem Erleben kann ich dir aber sagen, auch im Reihenhausviertel ist oft ab und zu großes Drama angesagt.
Das glaube ich.
Und was mich noch interessieren würde, ist, wie ich mir das jedenfalls vorstelle, die Problematik könnte aber ja sein, wenn du jetzt ein Rollenangebot nicht annimmst, was so klischeebehaftet ist und euch, wie du sagst, außerhalb der Gesellschaft verortet, dann kann es sein, dass du keine Jobs bekommst.
Das ist richtig, ja. So. Also das ist ein bisschen der Gamble, den man hat. Ich hatte auch schon Situationen, da habe ich dann den Regisseur angesprochen. Ich meinte so, Drehbuch ist offensichtlich, also rassistisch an vielen Stellen. Und dann sagte der Regisseur zu mir, ja, also gut, wenn man das böse betrachten will, dann ist es rassistisch, aber wenn du es nicht spielst, spielst halt ein anderer.
Ja, was hast du dann gesagt?
Und dann habe ich trotzdem angenommen, weil ich den Menschen auch nicht so vom Haken lassen wollte, habe dann mit der Produzentin das Drehbuch besprochen und auch teilweise verändert, was dann dazu führte, dass alle Szenen, wo ich nicht mit drin war, tatsächlich in Ordnung waren und alle Szenen, wo er hinter meinem Rücken sein negatives rassistisches Bild malen konnte, das hat er dann auch gemacht.
Da ging es aber jetzt nicht um den Hotelbesitzer auf Mauritius, oder?
Nee, das war so eine Krimiserie und dann war ich so ein Verdächtiger, also noch nicht mal der Mörder, aber in meinem Schrank, wenn dann da Kondome gefunden wurden, dann war das nicht ein 10er-Pack, sondern halt ein 100er-Pack. Mhm. Oder die Polizisten mussten sich darüber unterhalten, ob das jetzt stimmt, dass schwarze Männer so lange Schwänze haben. Und wenn das halt der Held sagt im Krimi und wenn der Regisseur vorher darauf hingewiesen wird, dass das nicht okay ist und er es trotzdem macht, dann will er es eben so.
Mhm. Du hast jetzt eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet. Was soll die konkret machen, um dem was entgegenzusetzen?
Ja, ich habe meine Firma Pentertainment, die gab es schon mal Mitte der 90er Jahre. Ich hatte ja da mal eine Rap-Sendung bei Viva und die habe ich damals auch selber produziert. Und das war damals die erste Agentur für schwarze Models und Schauspieler. Die habe ich jetzt nach 4 Jahren wieder aufgemacht, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, auch aus Deutschland heraus Geschichten zu erzählen, die einfach diverser sind, die sich auch fokussieren auf Geschichten von People of Color, wo wir eben auch mal die Helden sind und Heldinnen sind und eben nicht nur das Objekt, sondern auch das Subjekt. Mhm. Und da habe ich jetzt seit Anfang des Jahres einen Development-Deal mit der UFA. Und Ziel soll einfach sein, dass wir Teil der Erzählung werden, also dass wir auch nicht erwarten können. Ich weiß ja auch nicht, wie sich eine Frau fühlt nachts im Parkhaus. Das weiß ich nicht. Das heißt, wenn man einen Film dreht über eine Geschichte, die von einer Frau, die nachts durchs Parkhaus laufen muss, dann sollte man die Frau selber fragen, wie sie sich fühlt, weil sie die bessere Geschichte erzählt. Und genauso ist das, so finde ich, mit Geschichten, wo eben Menschen mit Migrationsgeschichte auch vorkommen. Ich finde, man muss die eben auch selbst produzieren. Man muss schauen, wer schreibt die Geschichten. Man muss mitbestimmen können, wer führt Regie. Und dann wird auch ein Schuh draus. Also dann ist, glaube ich, auch das Endergebnis so befriedigend, dass sich Menschen in Deutschland mit Migrationsgeschichte auch repräsentiert fühlen und nicht nur vorgeführt.
Und wie dick, glaubst du, ist dieses Brett gerade auch in den Redaktionen, wo ja oft die Bremserinnen und Bremser sitzen, was die Drehbücher angeht? Also wann rechnest du damit, dass das angekommen ist in den Köpfen und in der Mitte der Gesellschaft?
Ich glaube, das Brett bohrt sich da ein bisschen von alleine, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, und das ist ja bei Filmen nicht ganz unwichtig, weil Film ist teuer, dann muss man einfach gucken, 25% aller Menschen in Deutschland haben ja jetzt schon Migrationsgeschichte. Und bei den jungen Leuten, je jünger die Gruppe ist, die man sich anguckt, desto größer wird der Prozentsatz. So bei jungen Leuten, teilweise sind 50-60% haben Migrationsgeschichte. Die fühlen sich alle nicht repräsentiert, die wollen aber auch trotzdem alle nach wie vor Fernsehen gucken. Und wenn man auf die Streamer guckt, also Netflix, Amazon, wie sie alle heißen, die da jetzt noch kommen, die potenziell ja für den Rest der Welt produzieren, da sind die Zahlenverhältnisse sowieso ganz anders. Weil weltweit gesehen sind nur 30% aller Menschen weiß, alle anderen sind People of Color auf die eine oder andere Art. Und wenn man dann immer wieder die gleiche Geschichte aus derselben Perspektive erzählt, ist es einfach global gesehen überhaupt nicht mehr tragbar und auch nicht wirtschaftlich. Also folglich glaube ich, dass da die Zeit eher für uns spricht.
Ist ganz optimistisch. Der Schauspieler Tyrone Ricketts, mit ihm gesprochen haben wir über den Rassismus im Film- und Fernsehbereich.
Deutschlandfunk Nova.
Rassismus ist keine Privatangelegenheit, sondern das ist eine Gesellschaftsaufgabe, beziehungsweise ihn zu bekämpfen ist eine Gesellschaftsaufgabe, sogar oberste BürgerInnenpflicht, wenn man das Grundgesetz anschaut. Dort steht in Artikel 3 leicht gekürzt: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Klar, man muss und soll und kann über dieses Wort Rasse sprechen, aber man kann auch fragen, wie wird dieser Artikel eigentlich gelebt? Wie und was kann die Politik gegen Rassismus tun? Darüber habe ich vor der Sendung mit Aminata Touré gesprochen, schwarze Politikerin und für die Grünen in Schleswig-Holstein im Landtag.
Moin.
Wie haben Sie denn die vergangenen Tage erlebt mit den Demonstrationen, mit dem Vorfall, mit der Ermordung von George Floyd in den USA?
Ich habe das vor allem so erlebt, dass Menschen weltweit und auch hier in Deutschland natürlich darauf aufmerksam machen, dass Rassismus kein US-amerikanisches Phänomen ist, sondern dass es ein Problem ist, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen und dass es natürlich einfach viel Schock, Trauer und auch Wut gab.
Warum ist Rassismus auch ein politisches Problem?
Es ist ein politisches Problem, weil es am Ende des Tages darum geht, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich zusammenleben. Und da ist Politik natürlich gefragt und auch gefordert, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und bei Problem an der Stelle Maßnahmen zu benennen. Und ich meine, das einfachste Beispiel dafür, dass es uns als Politik etwas angeht, ist natürlich unser Grundgesetz oder unsere Landesverfassung beispielsweise. Weil dort natürlich auch einfach feststeht, dass wir ein Recht darauf haben, rassismusfrei zu leben. Und von daher ist es eine höchst politische Angelegenheit.
Sie haben habe schon gesagt, Sie sind im Landtag von Schleswig-Holstein für die Grünen. Da habt ihr einen Aktionsplan gegen Rassismus eingesetzt. Was steht da drin und was kann der bringen?
Genau. Das heißt, die Ministerien sind bei uns jetzt gerade in der Verantwortung, ganz konkrete Maßnahmen zu benennen, wie man Rassismus strukturell begegnen kann. Und mein Ansatz ist zu sagen, im Bildungsbereich beispielsweise muss es eine Auseinandersetzung geben mit der Frage, wie sieht es eigentlich aus mit unserer kolonialen Vergangenheit, bestimmte Rassismen und vor allem antischwarze Rassismen auch, die dort entstanden sind. Im Justiz- oder Polizeibereich braucht es Fortbildung und Ausbildung und Schulung für staatliche Institutionen, damit sie gegen Rassismus immunisiert sind und für Rassismus sensibilisiert sind. Mhm. Also das sind einige Maßnahmen, die man definitiv ergreifen muss.
Als Mensch, der mit großer Sicherheit auch, also ich jetzt in meinem Leben auch nicht frei von Rassismen war, ich glaube, das kann niemand safe von sich behaupten. Trotzdem die Frage, gibt es denn das nicht schon? Also mir kommt das so vor, als wäre das vielleicht, also Es ist mit Sicherheit eine privilegierte Position, das zu denken. Aber gibt es das nicht zum Beispiel in der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten, dass die eben genau nicht danach gehen, welche Hautfarbe jemand hat?
Die Frage ist ja immer, welche Form von Fort- und Ausbildung findet überhaupt statt und was für Programme finden statt? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Schleswig-Holstein angucke, da haben wir definitiv einen Ethikunterricht, wo man auch über solche Fragen diskutiert. Aber die Frage ist ja, wie intensiv macht man das und welche Bereiche werden diskutiert? Was ich vorbildlich finde, ist zum Beispiel, dass wir uns mit dem Thema Antisemitismus in der Fort- und Ausbildungsschule in Eutin in Schleswig-Holstein mit dieser Frage auseinandersetzen, dass man auf einmal im Jahr als Auszubildende nach Yad Vashem, nach Israel fliegt und sich mit dieser Frage auseinandersetzt, welche geschichtliche Vergangenheit haben wir und was können wir tun, um gerade als staatliche Institution nie wieder mehr in so eine Situation zu kommen. Und ich glaube, das muss man ausweiten auf alle Formen von Menschenverachtung. Und ich würde das gerne mit Ja beantworten. Das haben wir schon allerorts und überall und alle sind dafür sensibilisiert, aber die Realität sieht leider nicht so aus.
Was ist mit dem Thema Repräsentation? Sie sind ja eine der ganz, ganz wenigen schwarzen PolitikerInnen in Deutschland. Wenn es mehr gäbe, wäre das automatisch dann auch ein größeres Thema oder reicht das nicht?
Ich glaube, Repräsentation ist eine Forderung oder eine Realität, die man darstellen muss. Und da geht es um mehr als um schwarze Menschen. Da geht es um Menschen mit Migrationsgeschichte insgesamt in Deutschland. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, ein Viertel unserer Gesellschaft hat eine Migrationsgeschichte, ob nun selbst oder die Eltern oder. Und ich glaube, diese Lebensrealität muss auch in Politik vertreten sein, weil der Punkt ist einfach die Art und Weise, wie wir aufwachsen, die Jobs, die wir haben, den Namen, den wir tragen. All diese Dinge bewirken, dass wir anders auf eine Gesellschaft blicken oder dass wir anders behandelt werden. Und diese Lebensrealitäten drücken sich auch in unserer Politik aus. Also man geht immer davon aus, dass Menschen, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, dann explizit natürlich auch genau für diese Themen einstehen werden und wollen und das auch müssen und da irgendwie geprägt oder gefärbt sind. Aber das ist auch ein weißer Mensch. Auch ein weißer Wirtschaftspolitiker hat eine bestimmte Perspektive, eine bestimmte Brille, die er aufsetzt und Politik macht. Und diese unterschiedlichen Lebensrealitäten muss man auch in der Politik dargestellt haben, weil das die Orte sind, an denen wir Gesellschaft vertreten und Gesellschaft auch gestalten.
Immer wieder weisen dann Menschen natürlich berechtigterweise darauf hin, dass sie Rassismus erfahren, werden Bücher geschrieben, Demonstrationen organisiert, Konferenzen organisiert. Warum verändert sich trotzdem so wenig?
Ich glaube, erstens, weil wir einfach in einer Situation sind, in der Minderheiten quasi eine Ungerechtigkeit erleben. Und es natürlich immer schwierig ist, aus der Position von Minderheiten bestimmte Veränderungen alleine auf den Weg bringen zu wollen. Deswegen glaube ich auch, dass es einerseits wichtig ist, dass wir Repräsentation von Minderheiten auch in politischen Positionen innehaben. Aber auch diejenigen, die zur Mehrheit gehören, sind in der Pflicht, diese Themen auch zu benennen, sich zu positionieren und zu adressieren. Das kann also keine Aufgabe sein, die wir alleine übernehmen. Und deswegen dauert es dann auch wesentlich länger. Und ich glaube, diese Aufgabe oder dieses Problem, dieses strukturelle Problem als gesamtgesellschaftliche Aufgabe tatsächlich zu verstehen, erfordert halt auch, dass alle sich tatsächlich gleichermaßen dafür einsetzen. Und natürlich erlebt man immer wieder Rückschritte in der Frage oder in der Entwicklung von, entwickelt sich unsere Gesellschaft progressiv. Aber ich glaube dennoch, dass auch bei den Rückschritten wir insgesamt nach vorne laufen. Also ich würde diesen Job nicht machen, ich würde nicht für diese Themen streiten, wenn ich nicht glauben würde, dass wir insgesamt in eine gute Richtung laufen. Und deswegen kann es trotzdem Rückschritte geben. Und was wichtig ist, ist nach diesen Rückschritten definitiv wieder aufzustehen, nach vorne zu gehen und zu sagen, wir kämpfen weiter dafür, dass Menschen gleich behandelt werden. Und da geht es ja noch nicht mal nur um die Hautfarbe oder um die Herkunft. Da gibt es so viele Merkmale, die es Menschen schwerer machen, gleich behandelt in einer Gesellschaft zu leben.
Sagt Aminata Touré, eine der wenigen schwarzen Politikerinnen, die es in Deutschland gibt. Sie sitzt für die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein.
Deutschlandfunk Nova.
Black Lives Matter. Wer sich wenigstens ein bisschen für die Welt um einen herum interessiert, der oder die wird diesen Satz, der ja auch ein Hashtag ist, schon mal gelesen haben. Gerade erst in den vergangenen Tagen wieder, da ja auch in Deutschland einige tausend Menschen auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, die Leben schwarzer Menschen zählen natürlich genauso viel wie die von Weißen. Hintergrund der Demos ist der gewaltsame Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, der von Polizisten verhaftet und so misshandelt worden war, dass er danach in der US-Stadt Minneapolis gestorben ist. Totschlag mindestens. Was das mit Deutschland zu tun hat, darüber wollen wir in dieser Ab 21 sprechen, und zwar mit denen, die täglich rassistisch beleidigt, attackiert und bedroht werden. Da ist zum Beispiel Jasmina Kunke, schwarze Autorin und Comedian. Ich habe vor der Ab 21 mit ihr gesprochen.
Hi.
Nach dem, was ich hier gerade erzählt habe über die vergangenen Tage, Wochen und auch Monate, vielleicht sogar Jahre, wie geht's dir jetzt in dieser aktuellen Situation?
In der aktuellen Situation geht es mir wie vielen Brüdern und Schwestern nachvollziehbar schlecht, um ehrlich zu sein.
Bist du eher traurig oder bist du schockiert oder bist du aktivistisch gesinnt und sagst, jetzt irgendwie muss ich was tun, was auch immer das ist?
Also ich bin in erster Linie wütend. Und das Problem ist vor allem, dass wir nicht erst jetzt was tun. Wir Schwarzen reden und schreien schon sehr lange und sehr laut, dass wir leider darunter leiden, dass wir unterprivilegiert sind. Und das auch hier in Deutschland. Und jetzt ist der Moment, in dem ja viele das vielleicht hören und die Schreie vernehmen, aber wir schreien schon sehr lange.
Du sagst, es gab ja, also George Floyd ist ja nicht der erste Schwarze, der erste schwarze Mensch in den USA oder sonst wo, der auf diese Art und Weise zu Tode gekommen ist. Oder ermordet wurde, muss man eigentlich vielmehr ja sagen. Was glaubst du, macht jetzt da den Unterschied aus zu vorangegangenen Vorfällen?
Ich glaube, dass der Mord an George Floyd so viele berührt hat und schockiert hat, weil dieser Mord in unsere Wohnzimmer, in unser Social Media gelaufen ist oder wir leider tatsächlich fast live dabei sein mussten, wie ein Mensch seinen letzten Atemzug atmen durfte.
Weil für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, davon gibt es ja relativ lange und sehr eindeutige Videos im Netz. Du hast einen sehr berührenden Text darüber geschrieben bei den KollegInnen vom Volksverpetzer, warum mit George Floyd auch ein Teil von dir gestorben ist. Kannst du uns erklären, warum das so ist?
Also man muss sich vorstellen, dass weiße Personen in der Polizei, in der Staatsgewalt ihren Freund und Helfer sehen. Und schwarze Personen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft sehen in der Polizei den potenziellen Mörder, potenziellen eigenen Mörder. Und diese Leichtigkeit, mit dem der Polizist, dessen Namen ich nicht nennen will, weil ich ihm keinen Raum geben will, der wirklich mit dieser Leichtigkeit und mit diesem Selbstbewusstsein einem schwarzen Mann das Leben nimmt und ihn kaltschnäuzig ermordet, wenn ich das sehe, stirbt einfach was in mir.
Also,
weil diese Selbstverständlichkeit macht es einfach so nicht greifbar.
Hast du, wenn du das siehst, auch das Gefühl, dass das jederzeit in Deutschland passieren kann?
Ja,
oder passiert?
Ich weiß, dass das in Deutschland passieren kann.
Ja.
Wir haben ja genug Fälle in Deutschland, in denen es unter Polizeigewalt zu Todesfällen kam von schwarzen Personen.
So wie dein Vater auch in der Polizeigewahrsam gestorben ist. Ist das der Ausgangspunkt für dein Nachdenken, für deine Wut auch? Oder ist es alles, was seitdem passiert oder eben auch gerade nicht passiert ist?
Also es ist wahrscheinlich, kann man das gar nicht so an einem Punkt festmachen. Man kann wahrscheinlich nicht sagen, dass das der Punkt ist, der Traumata auflöst oder mich so wütend und fassungslos macht oder andere Betroffene so wütend und fassungslos macht. Das Problem ist, dass es immer noch unser Alltag ist. Dass das keine Geschichte ist, die jetzt in irgendeiner Art und Weise besonders wäre, sondern dass jeder Schwarze in Deutschland Erfahrungen mit Rassismus vorzuweisen hat, leider.
Am Wochenende gab es auch in Deutschland Demos, in Berlin auf dem Hermannplatz, auf Twitter jetzt so ein bisschen nachgelagert trendet, der Blackout Tuesday und Black Lives Matter, Germany Black Lives Matter, habe ich auch schon gesagt. Du hast den Text geschrieben, wie waren die Rückmeldungen da drauf?
Ja, ich glaube, dass ich einigen dieses Gefühl nahe bringen konnte, wie es sich anfühlt, immer in Gefahr leben zu müssen, immer in Angst leben zu müssen und dass eben das nicht nur etwas ist, was die Menschen, die schwarzen Menschen weit weg betrifft, sondern dass es überall auf der Welt, wo die weiße Mehrheitsgesellschaft vertreten ist, zum Alltag von schwarzen Menschen gehört. Und ich glaube, das konnte ich ganz gut vermitteln. Mhm. Und deswegen war mir dieser Text auch so wichtig. Und deshalb war es auch interessant zu sehen, wie viele Rückmeldungen ich bekomme, weil das ist ja nicht der erste Text, den ich in dieser Form geschrieben habe.
Ja, gibt es da auch so Rückmeldungen von Leuten, die sagen so, verstehe ich überhaupt nicht, was das jetzt mit Deutschland zu tun haben könnte?
Ja, aber es gibt auch noch darüber hinaus weiße Personen, die sich darüber echauffieren, dass sie angeblich rassistisch behandelt wurden. Mhm. Und da ist halt die Unterscheidung wichtig, dass es dabei immer um Diskriminierung ging. Und es ist nicht so, dass man das nicht wahrnimmt und dass man das nicht ernst nimmt, sondern es ist so, dass das Thema durch dieses "Aber uns geht's auch schlecht" verwässert wird.
Das ist ja ein sozusagen beliebter Whataboutism in dem Fall, dass Weiße dann sagen, ja, aber was habe ich denn jetzt mit dem Rassismus in den USA zu tun? Ich bin doch hier sozusagen fein raus, weil in Deutschland. Das ist, was erwiderst du denen da? Wie kannst du jemandem das Thema, die Problematik des Themas in möglichst wenigen Worten, vielleicht 140, 280 Zeilen bei Twitter klar machen, sodass es wirklich jeder versteht?
Na, ich versuche vor allem sehr pointiert zu formulieren und kaum Ausweichmöglichkeiten zu lassen. Wenn ich sage, dass Solidarität wichtig ist, es aber keinesfalls so sein darf, dass Solidarität eine Dankbarkeit voraussetzt oder deshalb eine Dankbarkeit erwartet wird. Wofür? Für die Gleichberechtigung und Gleichstellung? Das funktioniert nicht.
Hm. Was ist dann vor diesem Hintergrund, vor so Aktionen wie den schwarzen Kacheln in sozialen Medien zu halten?
Das ist schwierig. Also ich persönlich habe heute gesagt, dass ich das als schwierig empfinde, weil dieses Thema eben nicht irgendein Trend ist. Und ich habe das Gefühl, dass viele gerade diese Kacheln wie so ein Aushängeschild nutzen. Und wir sind kein Aushängeschild. Da ist ein Mensch gestorben. Mhm. So, und da geht es nicht darum zu zeigen, dass man ein guter Mensch ist, der ja auf keinen Fall rassistisch sein kann. Fangt bitte erstmal an, eure Rassismen und eure Privilegien zu reflektieren. Belest euch, hört Menschen zu, arbeitet an euch, entwickelt euch weiter. Mhm. Versucht einfach, das Problem wahrzunehmen. Und das ist eben nicht mit einer schwarzen Kachel getan. Und auch über Solidaritätsbekundungen hinaus kann man tätig werden. Man kann spenden, man kann antirassistische Organisationen unterstützen. Man kann selbst tätig werden. Und dieses gute Sprichwort, tu Gutes und rede nicht drüber. Also mach es nicht, um irgendwie was da, irgendein Lob dafür zu kassieren. Sollte selbstverständlich sein.
Sagt Jasmina Kunke bei Twitter als Ebony plus Irony unterwegs, wo sie schon nicht erst seit gestern gegen Rassismus anschreibt.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland, fröhlich Zahlenland. Hier wird ja wirklich alles erfasst, ne? Vom Abfallaufkommen über die Erntemenge schwarzer Johannisbeeren bis hin zu der Zahl der Arbeitslosen natürlich. Aber wenn es darum geht, wie viele schwarze Menschen in Deutschland leben, wer sie sind, wie sie leben, da ist dann ziemlich schnell Schluss. Da gibt es kaum Zahlen, beziehungsweise es gibt eigentlich so gut wie gar keine Zahlen. Könnt ihr euch selber mal überzeugen, geht mal auf die Seite vom Statistischen Bundesamt, destatis.de, gebt in die Suchmaske Schwarze ein und ihr landet tatsächlich zuerst bei den schwarzen Johannisbeeren. Es ist so ein bisschen, als gäbe es diese schwarzen Menschen rein statistisch gesehen gar nicht. Joshua Kwesi Aikens will das ändern. Er beschäftigt sich wissenschaftlich damit, wie man Daten zur Diskriminierung erhebt, und er hat den Afrozensus mit vorbereitet, der erstmals demografische Daten und Daten zur Lebenssituation der schwarzen Bevölkerung Deutschlands erhebt. Und jetzt möchte ich mit ihm klären, warum es rassistisch ist, nicht in diesen Statistiken aufzutauchen. Hi Kwesi.
Hi.
Es gibt viele einzelne Geschichten über Rassismuserfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland. Aber gibt es denn dazu auch Zahlen?
Das ist eben das Problem. Es gibt dazu keine Zahlen, zumindest keine differenzierten. Und das ist, was wir seit langem kritisieren in der schwarzen Bewegung, was die Organisation EOTO, bei der Afrozensus angesiedelt ist, auch seit langem kritisiert, was die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland seit langem kritisiert und was auch die UN seit langem kritisiert und gesagt, also Deutschland bleibt da hinter seinen Verpflichtungen zurück, wenn die Bundesregierung, was sie ja seit Jahren tut, sagt, ja, auch schwarze Menschen sind eine besonders vulnerable Gruppe, also eine Gruppe, die besonders von Rassismus betroffen ist. Aber wie das dann aussieht, da wird dann wieder nicht so genau hingeschaut. Und das ist eben ein Problem, weil wir wissen, dass leider Rassismus Teil dieser Gesellschaft ist, Teil der Machtverhältnisse und eben leider Teil des Alltags von Millionen von Menschen in diesem Land. Und zwar nicht nur sozusagen der bösartige, individuelle Rassismus, wo jemand irgendwie aus tiefster Überzeugung oder irgendwie bösartig irgendeine schlimme Tat begeht, sondern eben, und das ist eben auch ein Riesenproblem, der strukturell verankerte, der institutionelle Rassismus, wo sich aus Verfahren, aus bestimmten Regeln, aus bestimmten Konventionen einfach Dinge ergeben, ohne dass jetzt jemand mit bösem Willen da irgendwo sitzt. Und das ist was, wo wir ran müssen, das ist was, was wir sichtbar machen müssen. Und deswegen eben unter anderem auch der Afrozensus.
Dann lass uns doch mal auf sozusagen den Urschleim dieses Zahlenwerks gucken, sozusagen. Das Statistische Bundesamt für Deutschland. Ich habe ja eben schon gesagt, ich war da auf der Seite, habe versucht, über die Suchmaske rauszufinden, wie groß der Anteil der schwarzen Menschen an der deutschen Bevölkerung ist oder an der Bevölkerung in Deutschland ist, muss man ja eher sagen. Und dann bin ich tatsächlich, und das klingt jetzt wie ein schlechter Scherz, dann bin ich aber zuerst bei der schwarzen Johannisbeere gelandet. Warum ist das denn so?
Ja, weil, wie gesagt, also die Bundesregierung sagt, ja, da erheben wir lieber keine Daten und es gibt dann den Verweis auf die Geschichte. Und da muss man ja dazu sagen, natürlich ist es wichtig, dass wir das Ganze historisch betrachten, aber eben aus zwei Richtungen. Das eine ist, ja, es stimmt, es gab hier in Deutschland eine Zeit, in der sozusagen aus rassistischer Motivation Daten gesammelt wurden und die dann auch ganz direkt sozusagen eingesetzt wurden in einem Genozid. Ja, also hier sind Menschen systematisch erfasst, verfolgt und ermordet worden. Und das ist ein zentraler Aspekt auch der deutschen Geschichte, das müssen wir uns vor Augen führen, das ist richtig. Es ist aber eben gleichzeitig so, dass es eben eine lange Tradition gibt von Rassismus, von verschiedenen Rassismus, von antischwarzem Rassismus, von Rassismus gegen Sinti und Roma und andere Gruppen mehr. Und ja, das ist etwas, was sichtbarer werden muss. Mhm. Und da sagen wir, okay, also es ist ja gut und wichtig, da sehr genau aufzupassen, wie man die Daten erhebt und was man damit macht. Und deswegen machen wir das eben auch als Community-Organisation. Wir wollen Menschen befragen. Ja, es geht da um die Lebensrealitäten in Deutschland. Es geht um die Sachen, die Menschen hier beitragen zu dieser Gesellschaft, aber eben auch die Diskriminierungserfahrungen, die sie machen. Und die Frage, wie sieht's aus? Wem vertraut ihr zum Beispiel? Wie sieht's aus mit der Polizei? Ja? Und was sind eure Forderungen? Ja? Da haben wir auch vorgearbeitet, sind in Deutschland in verschiedenen Städten ins Gespräch gegangen mit unterschiedlichen schwarzen Communities. Und jetzt machen wir uns eben dran, diese Befragung zu machen. Da ist natürlich ganz wichtig, Datenschutz steht da ganz oben. Die Befragung ist komplett anonym. Die ist in der Hand von einer schwarzen Selbstorganisation. Das heißt, wir gucken uns sozusagen selber an. Wir sind die, sag ich mal, Subjekte unserer Forschung und nicht die Objekte, die von irgendwelchen anderen oder dem Staat irgendwie angeguckt werden.
Ja, ganz kurz, lass mich kurz reingrätschen, weil wir sprechen hier, wir müssen ein bisschen auseinanderhalten. Wir sprechen einerseits über, also ich habe jetzt angefangen darüber zu sprechen, dass es gar keine Zahlen über sozusagen den Bevölkerungsstand der schwarzen Bevölkerung in Deutschland gibt und wir sprechen andererseits über Vorfälle, die rassistisch motiviert sind. Darüber gibt es auch wenig bis gar keine Zahlen, richtig?
Genau, also zu beidem, also jedenfalls nicht aufgeschlüsselt, nachdem wie viele schwarze Menschen da an Übergriffen erleben. Das gibt es auch nicht, genau. Das ist wichtig, es sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist sozusagen, wie sind schwarze Menschen in der Bevölkerung vertreten? Ja, da gibt es keine Zahlen dazu. Was wir allerdings wissen, näherungsweise, wir wissen, wir sind eine der jüngsten Bevölkerungsgruppen. Und das heißt eben, wir sind natürlich auch ein ganz wichtiger Teil der Zukunft dieses Landes. Ein Grund mehr, da genauer reinzuschauen. Aber,
und wie groß ist dieses Wir?
Also wenn man in die Statistik schaut, dann kann man das ja nur sehr näherungsweise machen. Wenn man da sozusagen mal die Menschen mit einer eigenen Migrationsgeschichte aus Afrika oder aber mit einem Migrationshintergrund mit Afrika-Bezug zusammenzählt, dann sind wir schon auf jeden Fall bei über 800 Menschen. 900.000. Mhm. Ja. Ich glaube, in der neuesten Statistik geht es, glaube ich, sogar schon über die 1 Million. Aber was da wichtig ist zu verstehen, da kommen ja noch viele, viele andere schwarze Menschen dazu, nämlich die zum Beispiel African American, Afro-Briten, Afro-Franzosinnen, Französinnen und so weiter sind. Ja. Und natürlich, wie vorhin schon gesagt, die vielen, vielen schwarzen Menschen, die in der dritten, vierten, fünften, sechsten Generation hier leben. Und das bedeutet, also wir sind auf jeden Fall mindestens 1 Million, mhm, wahrscheinlich noch mehr. Aber der wichtige Punkt ist eben, dass wir nicht nur auf die absoluten Zahlen gucken, wie viele sind wir, sondern dass wir auch schauen, wo sind wir vertreten, wie geht es uns, was erleben wir, was sind die Beiträge, die wir leisten und eben auch leider, was ist der Abdruck von Rassismus in unserem Leben. Und das ist eben auch wichtig, sich mal anzuschauen, ja, wie sieht es eigentlich aus mit zum Beispiel dem Bildungsstand von schwarzen Menschen, der Wohnsituation und vielen anderen Dingen mehr, um dann eben vergleichen zu können, ja, wenn man jetzt mal schaut, leben vielleicht schwarze Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung enger, ja, also haben die vielleicht weniger Wohnraum zur Verfügung. Das wäre ein Indiz und eben auch eine Folge von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, von der wir wissen, dass es sie gibt. Mhm. Gleiche gilt für Bildung. Ja? Also wie sieht es denn aus mit den Abschlüssen? Und wenn man dann den Abschluss hat, wie sieht es denn aus mit den Berufsaussichten? Ja? Also da gibt es sozusagen viele Bereiche im Leben, wo man leider starke Vermutung haben muss, dass es da sozusagen einen Abdruck gibt von rassistischer Diskriminierung in ganz vielen Lebensbereichen. Mhm. Und da wollen wir sozusagen mal ein Schlaglicht drauf werfen.
Wir sprechen in dieser Ab 21 ja vor allem jetzt deswegen aktuell zumindest gesehen über das Thema, weil George Floyd, ein US-Amerikaner, von Polizisten getötet wurde im Einsatz, also in deren Einsatz, und jetzt in Deutschland auch viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, um eben dagegen, gegen diese rassistisch motivierte Gewalt zu protestieren. Das Ding ist, das gibt es aber auch in Deutschland, oder?
Allerdings, ja.
Dass schwarze Opfer von Polizeigewalt geworden sind oder werden. Wie ist da die Statistik? Was
genau,
weißt du
das ist leider auch in Deutschland der Fall. Und auch da muss man leider sagen, es gibt da jetzt auch keine amtliche Statistik. Aber was es gibt eben viele Fälle, viele Namen von Menschen, die durch Polizeigewalt in Deutschland zu Tode gekommen sind. Viele schwarze Menschen, der bekannteste ist vielleicht Uri Jallo, aber es gibt auch Namen wie Mariam Saar, Christi Schwundeck, Ashidi John und viele andere mehr, die im Rahmen von Polizeieinsätzen zu Tode gekommen sind. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, da gibt es leider auch da ein Muster. Und das Muster ist, dass viele von diesen Fällen nicht vernünftig aufgeklärt wurden.
Also in der internen Aufklärung seitens der Staatsanwaltschaft.
Genau. Prozesse, die angestrengt wurden, wurden immer wieder fallen gelassen. Und das ist eben ein Muster jenseits des Einzelfalles. Also in diesen Einzelfällen drückt sich aus ein strukturelles Problem, dass also wenn es zu Gewalt kommt gegen schwarze Menschen durch die Polizei, dass dann oft nicht nochmal richtig nachgeschaut, nachgeprüft wird, selbst wenn diese Gewalt den Tod von Menschen zur Folge hat. Und deswegen ist es leider so, dass in der schwarzen Community das, was jetzt in den USA passiert, etwas ist, was wir wiedererkennen, auch aus unserem Leben, auch aus unserem Alltag hier. Auch hier gibt es das sogenannte Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen. Und das Problem ist eben, ja, natürlich enden die nicht immer tödlich. Das Problem ist aber, wenn man diese Erfahrung hat, wenn man weiß, was auch in Deutschland hier passiert und dann in so eine Kontrolle gerät, dann ist natürlich klar, das kann schlimm, das kann gewaltvoll und das kann im Extremfall sogar tödlich enden. Mhm. Und deswegen ist es leider eine geteilte Erfahrung und leider, wir sehen es ja jetzt, ist eine Erfahrung, die wir teilen mit Menschen in den USA, aber auch in Frankreich oder England und anderswo. Und das deutet nochmal darauf hin, dass es hier eben, dass ein Symptom ist sozusagen von antischwarzem Rassismus, der leider in vielen westlichen Staaten eine lange Tradition hat.
Sagt der Politikwissenschaftler Joshua Kwesi Akins. Er treibt maßgeblich den Afro-Zensus mit voran, eine Aktion, die erstmals verlässliche Statistiken über schwarze Menschen in Deutschland erstellen will. Mehr dazu gibt's auf afrozensus.de. Und falls ihr Anmerkungen, Kritik oder auch Lob für diesen Podcast habt, schickt uns die gerne per Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Dominik Schottner, bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.